Das dritte Beispiel aus dem Ekigan Rokku. Basus Buddha Sonnengesicht, Buddha Mondgesicht. Der große Meister Baso war ernsthaft krank. Der oberste Priester des Tempels kam zu ihm, um ihm seine Aufwartung zu machen. Er fragte, wie geht es euch zurzeit? Und der Meister sagte, Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit dem Mondgesicht. Setschus Gedicht. Sonnengesicht Buddha, Mondgesicht Buddha. Wie blass sind dagegen die drei heiligen Herrscher und die fünf edlen Kaiser. 20 Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhlen hinabstieg. Die Mühsal spottet jeder Beschreibung. Ihr klarsichtigen Mönche, macht bloß kein Aufhebens darum. So, ihr dürft euch bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Zwischendurch auch noch, meine Vorträge dauern länger als 20 Minuten. Das Thema war ja angekündigt per E-Mail. Welche Wege bieten buddhistische Traditionen, Leiden zu überwinden? Eigentlich stimmt das gar nicht, weil ich will nur darüber reden, welche Wege bieten, könnten wir bieten, Leiden zu überwinden. Zu dem Thema habe ich ja, wie ich gestern schon sagte, schon in Hamburg gesprochen. Diejenigen, die da waren, entdecken hoffentlich noch was Neues. Heute habe ich ja zwei Vortragszeiten, nicht? Kann ich das viel weiter ausbreiten, das Thema. Die Sache mit dem Mondgesicht und dem Sonnengesicht interessiert mich heute eigentlich nicht. Das Spannende finde ich an diesem Koan in dem Kommentar von Secho. 20 Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhlen hinabstieg. Die Mühsal spottet jeder Beschreibung. Was kann das bedeuten? Der Buddha, oder so wird ja überliefert, beschreibt das, was Leiden ist, ja so. Alles Dasein ist leidvoll und unbefriedigend. Geburt, Krankheit, Tod sind leidvoll. Vereinigung mit dem, was man nicht liebt, ist leidvoll. Trennung von dem, was man liebt, ist leidvoll. Nichterlangen dessen, was man begehrt, ist leidvoll. Die fünf Gruppen des Anhaftens, die Skantas, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein, die die Illusion der Persönlichkeit erzeugen, sind leidvoll. Das ist sehr einsichtig, aber finde ich auch sehr allgemein. Und er beschreibt alles das, was wir nicht haben wollen. Ganz klar nicht. So habe ich angefangen mit Zen, dass ich mir gesagt habe, also das will ich nicht. Ich kann es zwar nicht vermeiden, Geburt und Krankheit, Tod und so weiter, aber ich will nicht darunter leiden. Und da fand ich den Ausweg, den das Zen bietet, fand ich ausgesprochen attraktiv. Man kann alles dieses erleben, aber nicht darunter leiden. Das ist ja schon eine Schwierigkeit sowieso für unsere, jetzt meine ich westliche Art des Denkens, wie wir aufgewachsen sind, nicht? Schmerzen bedeutet Leiden. Das ist für uns immer identisch eigentlich, nicht? Dass das nicht so sein muss, muss ich euch nicht weiter erklären. Also wir wollen raus aus unserem Leiden. Und wenn ich gefragt werde, wozu ist eigentlich Zen gut, dann ist ja die kürzeste Variante zu sagen, wir wollen glücklich sein, basta. Um mehr geht es nicht. Dass man das dann irgendwann mal mit der Erkenntnis vielleicht verbindet, dass mein Glück auch von dem Glück der anderen um mich herum abhängt, vielleicht sogar total davon abhängt, dass die Einsicht kommt später. Bei mir kam sie ziemlich spät. Ich habe 1980 angefangen zu sitzen, bin 1987 hier in den Zen-Kreis gekommen und nach 10 Jahren, also ungefähr 1991, erinnere ich mich noch, als ich zum zweiten Mal aus Japan zurückgekommen bin, hat mich mein damaliger Lehrer hier, Raphael Reishin Sensei, auf den Pott gesetzt und gesagt, jetzt könnte ich endlich mal aufhören, mich nur um mich selber zu kümmern, sondern auch mal um die Sangha und um was anderes. Was habe ich gemacht? Etwas, was mir am besten liegt. Ich bin hier Vorstand geworden. Erst Jiu-Jitsu und alles, ne? Und dann bin ich Vorstand geworden. Ich habe immer gesagt, sowas passiert mir immer ohne mein Zutun. Ganz plötzlich bin ich immer vorne. Ich will das gar nicht. So wie ich jetzt hier sitze, ich will das eigentlich gar nicht. Vielleicht auch tatsächlich nicht mehr. Ich wollte aus meinem Leiden ganz klar raus. Das war mein Anliegen. Und die Zen-Übung ist ja auch so angelegt. Unser Repertoire, was wir haben, ist eigentlich wirklich darauf angelegt, nicht? Auf das Sitzen, bei dem wir uns selber erfahren, bei dem wir Wachheit lernen, Konzentrationsfähigkeit lernen. Wir lernen, unsere Gedanken zu beherrschen, dass wir dieser Unruhe im Geist nicht hilflos ausgeliefert sind. Wenn wir die Koan-Arbeit machen, dann lernen wir auch explizit zumindest nicht an Konzepten und Vorstellungen und Ideen und Logiken zu haften. Und wenn wir Glück haben, dann kommen wir in einer, sage ich mal, vernünftigen Zeit, vielleicht 4, 5, 6 Jahren, auf die Idee, dass es eigentlich, wenn wir unsere Probleme, unser Leiden loswerden wollen, dass es gar nicht darum gehen kann, keine Probleme mehr zu haben oder Leiden aufzulösen. Also Probleme loszuwerden, was ja unser allererstes Anliegen ist, ne? Wenn ich irgendein Problem habe, mit irgendwas unzufrieden bin, von irgendwas verletzt worden bin oder mich über irgendwas ärgere, dann will ich das loswerden, das ist ganz klar, ne? Das ist unser primäres Anliegen, bis wir vielleicht dahinter kommen, dass das gar keine Lösung bringt, weil das wiederholt sich dauernd. Nicht ein Problem bin ich los, zack, ist das nächste da, ist gar keine Frage. Ja? Nee. Sondern dass es darum geht, wie gehe ich damit um? Diese fantastische Empfehlung, die mich eigentlich nie vom Hocker gerissen hat, nämlich zu sagen, sei doch dankbar für die Probleme, die du hast. Sei doch dankbar, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Oder sei doch dankbar, wenn dich jemand blöd anmacht oder so. Oder wenn du versagt hast, schlechten Vortrag gehalten zum Beispiel oder sowas, nicht? Sei doch dankbar. Hier tickt doch nicht richtig, ja? Komme ich denn dazu? Aber man kann es so sehen, das Beispiel habe ich in Hamburg ja auch erzählt, nicht? Wenn ich Konditionen haben will, Konditionen gewinnen will, körperlich, Sport, dann gehe ich hier auf den Trimpfad, dann gehe ich hier auf die Laufbahn. Und da bin ich dann, weil ich Kondition haben will, dankbar über jede Steigung, die sie hier eingebaut haben. Und eigentlich geht es mit unserem Geist ganz genauso. Wenn ich wirklich frei werden will und begriffen habe, dass das der Weg ist, dann kann sich tatsächlich sowas einstellen wie: Danke, dass du mich ein Arschloch genannt hast. Vielleicht nicht sofort. Das sind so die wesentlichen Dinge, von denen ich meine, auf die unser Repertoire im Zen, nämlich Sitzen, Kinn hin, Teezeremonie, Doksan, ja, ausgerichtet ist. Wenn uns dieser letzte Schritt tatsächlich, jedes Problem als Dünger zu betrachten, der uns zu wachsen hilft, dann hätten wir schon vielen gewonnen. Aber eigentlich will Zen mehr. Eigentlich geht es um die vier Brahma-Viharas, nämlich die vier göttlichen Verweilungen, heißt es, wird es übersetzt. Nicht? Eigentlich geht es um grenzenlose Güte oder Liebe, könnte man sagen. Grenzenlos heißt zu allem um mich herum. Ja. Mich mit allem, und das geht ja nur, das heißt, bedeutet ja auch, mit allem um mich herum eins zu sein, Einheit zu erreichen. Also dieses Getrenntsein, dieses ewige Gefühl, dass ich bin nicht vollständig drin in diesem Leben. Irgendwas fehlt immer. Das zu erreichen, grenzenlose Güte, Liebe, Einssein. Grenzenloses Erbarmen oder Mitgefühl. Also berührt zu sein von allem, was um mich passiert herum. Ohne selbst darunter leiden zu müssen, aber berührt zu sein. Grenzenlose Freude oder auch Mitfreude. Also Freude an sich selbst und Freude an anderen. Freude an diesem Leben haben, das könnte man sagen, glücklich sein. Freude an diesem Leben haben, Freude an mir selbst haben. Und Freude an dem Glück anderer. Und grenzenlosen Gleichmut. Und Gleichmut heißt ja, das um mich selbst bekümmert sein, loszuwerden. Dieses von morgens bis abends darum bekümmert zu sein, dass ich bekomme, was ich gerne haben möchte. Vom Kaffee bis zur Zuwendung, bis zur Achterbahn auf dem Freimarkt, bis zu Sex, egal was, dass ich bekomme, was ich haben möchte und vermeiden kann, was ich nicht haben möchte, was mir unangenehm ist. Das um mich bekümmert sein, loswerden. Und wenn ich dieses um mich bekümmert sein, diesen Ich-Bezug tatsächlich mehr und mehr überwinden kann, dann erlebe ich das, was im Buddhismus Soheit oder Istigkeit genannt wird. Weil Nur durch diesen Ich-Bezug, durch diese Ich-Objekt-Trennung und durch diesen Ich-Bezug kommt ja die Illusion zustande. Hier kommen alle Konzepte und Illusionen zustande, die ich über diese Welt und über mich und alle anderen und alle Menschen und sonst was habe. Ja. Mein schon 30-mal oder 100-mal erzähltes Beispiel, nicht? Es kommt jemand zur Tür rein, den du kennst, den du vorgestern gesehen hast zum letzten Mal, oder ich habe dich gesehen jetzt in Hamburg, nicht? Gestern dann wieder gesehen, nach 30 Sekunden wieder erkannt. Schon fiel mir ein, wie habe ich dich erlebt in Hamburg? Aha, das bist du. Und dieses das bist du kommt ja nicht automatisch, kommt ja nicht von sich heraus, sondern es kommt, weil ich meine Beziehung, mein Ego vor dir schützen will. Ja? Nicht? Dass mir da nichts passiert. Deswegen muss ich mit dir umgehen können. Damit ich mit dir umgehen kann, musst du Eigenschaften haben. Und die knall ich dir über, ob du willst oder nicht. Ja? Angst um mich selber. Das heißt, ich erlebe dich nicht so, wie du bist. Ich erlebe nicht die Soheit so, wie sie ist, sondern das, was ich aus ihr mache, weil ich mich um mich sorge. Ja? Dass mir nichts passiert, dass ich damit umgehen kann. Deswegen bin ich nicht grenzenlos offen. Und deswegen kann ich nicht die Soheit erleben. Das ist eigentlich das, worum es im Zen geht. Und da ist für mich die Frage, wie viele Jahre braucht man dazu eigentlich? Als ich angefangen habe mit Zen, war mir klar, also in diesem Leben nicht. Ich nicht. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, Entschuldigung, bin etwas heiser, ich weiß gar nicht woher. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, naja doch, in Bezug auf bestimmte Aspekte meines Lebens, bestimmte Menschen, bestimmte Bereiche wie meine Arbeit, meine Kollegen, bin ich vielleicht doch dem etwas näher gekommen. In anderen wieder nicht. Überhaupt nicht. Nicht, wenn mir jemand auf der Straße im Auto die Vorfahrt nimmt, da geht bei mir rams, geht das so hoch. Ja, so. Nicht, während wenn mich jemand, selbst jemand, den ich gerne mag, den ich gut kenne, scheel anguckt oder sowas, dann geht das eigentlich heute weitgehend so an mir vorbei. Ich registriere das, aber es macht mir eigentlich nichts. Also es löst keine Selbstzweifel aus. So. Bei meiner Frau immer noch, ganz klar. Ja. So. Und deswegen habe ich den Begriff der partiellen Erleuchtung erfunden. Nee? So. Weil ich finde das auch völlig logisch, also mir leuchtet das jedenfalls ein. Wir kriegen immer dieses Bild im Zen, wir kriegen immer dieses Bild des Erleuchteten vor die Nase gesetzt. Ja, so. Die meisten von euch kennen mich gut genug, dass sie wissen, also der ist es nicht. Aber man nimmt so große Lehrer so irgendwie, die man nur von Ferne erlebt, ne? Oder nur bei Sesshin erlebt zum Beispiel, also gar nicht im Privatleben oder so tatsächlich mal mitkriegt, wie sie ansonsten sind, dann denkt man, oh ja, der hat's oder die hat's. Ja, so. Und daher kommt dann natürlich auch die Reaktion, meine Reaktion zu sagen, also ich in diesem Leben nicht. So eine Person, wenn ich mir jetzt die Philosophie der Lehre des Buddha vergegenwärtige, eine Person, die etwas hat oder nicht hat, gibt es ja gar nicht. Jeder von uns ist nur ein Ereignis. Und zwar in jedem Augenblick neu. Immer wieder ein Ereignis. Und dieses Ereignis, und das ist ja das Zentrale in der Lehre des Buddha, hat ja keine Dings, keine Entität des Ich oder des Selbst oder sowas, sagt der Buddha ja genau nicht. Das gibt es eigentlich nicht, das ist eine Illusion, sondern wir erzeugen unser Selbstbild, unser Selbst, das, was wir tatsächlich sind, in jedem Augenblick neu durch die Beziehungen, die wir eingehen. Zum Fußboden, zu dir, zu dir, zu dir, zu meinen Konzepten, zu meinen Ideen. Naja. Jetzt gehen wir in Beziehung zu dem Klingel. Was ist das für ein Idiot, der das wieder angelassen hat? Nicht, wir erzeugen dieses Ereignis, Michael, erzeuge ich in jedem Augenblick neu. So. Und eben immer nur in Beziehung auf das, was im Augenblick gerade passiert. Und es passiert jedes Mal was anderes. Und in Bezug auf eine Beziehung, diese Beziehung, kann ich erleuchtet sein. Bin ich erleuchtet? Seid ihr auch erleuchtet? Ich würde mal sagen, 70% eures Alltags, eures Tags. Handelt ihr, denkt ihr, seid ihr erleuchtet? Erfüllt ihr diese Kriterien, die ich vorhin genannt habe, die vier Brahma-Viharas? Situationen, in denen es im Augenblick nicht um euch geht, indem ihr spontan und offen auf irgendeine Situation reagiert. Ja. Weil da nichts dabei ist. Und das ist ja das Spannende, nicht? An der Soheit, bei allen Koren lernt man das ja so langsam. Es ist ja nichts dahinter, weil nichts dahinter ist, nichts dabei ist. Ja. Reagiert spontan, offen, harmlos, ohne Absicht für irgendetwas, ohne Angst um euch. Jedes Mal, wenn ihr bei Grün über die Straße geht, ja? Jedes Mal, wenn ihr 100 Meter mit dem Fahrrad fahrt und ihr müsst ja gar nicht groß gegenwärtig sein, das sind alles so Fiktionen, als ob das dazugehören würde. Nicht? Ihr fahrt Fahrrad ihr fahrt und der Weg ist vorgegeben, es gibt überhaupt keine Probleme. Das ist erleuchtetes Fahrradfahren, was denn sonst? Ja? So. Und sich das zuzugestehen, dass ich das kenne, dass es mir um bei Erleuchtung, bei diesen vier Brahma-Viharas, um die es eigentlich im Zen geht, dass das nichts Fremdes ist, dass das nicht etwas ist, was ich erst groß erwerben muss, sondern ich kenne das, klar. Das kann ich mir schon irgendwie klar machen. Es geht um die restlichen 30%. Die meine Stimmung beeinflussen, die mein Selbstgefühl beeinflussen, die mich an mir zweifeln lassen. Um die geht es eigentlich dabei. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, machen wir das eigentlich richtig hier im Zen? Und Anlass für diese Frage war ja nicht nur oder ist nicht nur, sondern auch, wenn ich mir angucke, wer heute hier sitzt und wer auch so jetzt heute zum Zen kommt, also in den unseren Abenden hier. Ne? Und ich bin ja jetzt hier schon, wie gesagt, 87, 97, naja, 24 Jahre hier in dem Zen-Kreis. Ne? Von denen, mit denen ich da angefangen habe, ist noch Regina, meine Lehrerkollegin, da. Ihr Freund Hans. Morgens kommt Bernd Joschke, der war damals auch schon da. Ich glaube, sonst keiner mehr. Und wenn ich so durchgehe, wie viele dann in den Jahren alle da waren, komme ich so irgendwie auf ein Mittel, Zeitmittel, wo ich sage, eigentlich so im Schnitt nach 5 Jahren, 8 Jahren etwa, haben wir eine neue Mannschaft hier. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Das heißt, nach 5, 6, 7 Jahren seid ihr alle weg. Nur ich bin noch da. Nicht? Nicht? Da kommt dann irgendwie, weiß ich was, es wird ein Kind geboren. Man lernt jemanden kennen, man kriegt eine neue Arbeit, man zieht vielleicht weg oder sonst was. Nicht? Also es gibt immer gute Gründe. Nicht manche, wenn sie weggehen, woanders hin oder sonst was machen, halt woanders weiter. Es gibt welche, die gehen in eine andere Tradition, in eine andere Richtung, ja, zu den Tibetern oder zum Soto, ich weiß nicht, ist egal, eine andere Gruppe halt. Aber was kriegt man in 5 Jahren eigentlich mit, wenn wir eine Ausbildung, ein Angebot hier machen, die eigentlich auf eine Lebensperspektive ausgerichtet ist? Passt das eigentlich? Passt das auf die Bedürfnisse, mit denen Menschen hierher kommen? Ja? Da bin ich mir eben nicht sicher, weil ich habe dann so dieses Beispiel, hatte ich ja in Hamburg schon erzählt, ist ja egal, sind ja auch welche da, die nicht in Hamburg waren, deswegen macht das nichts. Nicht? Kann man sich gut vorstellen, wenn jemand Karate lernt. Nicht? Und im Karate geht es eigentlich darum, letztlich zu lernen, wie man nicht kämpft. Ja, das ist eigentlich das Ziel im Karate. Über die Technik des Kämpfens. Ich habe schon, hatte dieses Beispiel, diese kleine Geschichte erzählt, nicht wie so ein alter Karatemeister, so ein Oldie, irgendwo auf einem Schiff fährt und dann kommt so ein junger Spund daher, so ein Samurai oder weiß ich was, nicht, der unbedingt protzt, so wie ich hier jetzt. Nicht? Und der Alte hockt da an der Reling, hat da wahrscheinlich auch vielleicht sein Schwert oder irgendwie sowas, wenn es ein Samurai war, ist ja egal, ob Karate oder Samurai. Und der Junge entdeckt ihn und kriegt von irgendjemandem geflüstert, dass das ein ganz großer alter Meister ist. Nicht? Sieht schon ein bisschen old aus und er will ihn herausfordern, so wie man das aus den Western kennt. Nicht? So. Und provoziert den Alten und der lässt sich lange Zeit nicht drauf ein, aber irgendwann dann sagt er, okay gut, also wenn du das unbedingt willst, dann machen wir einen Zweikampf. Aber nicht hier auf dem Schiff, da sind zu viele Leute, das ist zu eng. Und er gibt dem Kapitän einen Hinweis oder Befehl, wie man es nennen will, bittet ihn, an so einer kleinen Insel anzuhalten. Und sagt zu dem, dann steigen wir beide aus und dann kämpfen wir da nicht. Der Kapitän geht dahin, der Junge springt runter und der Alte gibt dem Kapitän ein Zeichen abzulegen, weg. So. Wie vermeidet man Kämpfen? Wenn jemand 5 Jahre Karate lernt in irgendeinem Club hier oder so, ja, dann bin ich mir ganz sicher, hat er noch nicht gelernt, nicht zu kämpfen. Wenn wir hier so wie wir Zen machen, mit dem Atemzüge zählen, konzentrieren auf dem Atmen, alle möglichen Übungen machen im Alltag oder sonst was, um immer wach zu sein und immer klar zu sein und aufmerksam zu sein und nicht zu träumen und die Gedanken abschneiden, das ist Kämpfen. Nee. Im Grunde kämpfen wir gegen uns selbst. Und eigentlich heißt es zu lernen, nicht zu kämpfen. Alles zulassen. Alles zulassen, nicht kämpfen. Dahin zu kommen, dass dein Gewahrsein, dein Wachsein, dein Gewahrsein nicht mehr durch Anstrengung da ist, sondern permanent da ist. Permanentes klares Gewahrsein, egal in welcher Situation. Dass du sozusagen nicht dich in Gedanken, dein Ich-Bewusstsein, dein Bewusstsein dessen, was passiert hier eigentlich, diese Fähigkeit, sich sozusagen gleichzeitig von außen zu sehen, dass du die nicht verlierst, wenn du in irgendein Video im Kopf reingehst oder in eine Gedankenkette oder in Gefühle irgendwo hineingehst, dass du sozusagen immer dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein aktiv und da ist. Darum geht es eigentlich. Und mit diesem Gewahrsein alles zulassen. Keinen Gedanken abschneiden, nichts da, gar nicht. Kein Video abschneiden, keine Gefühle, nicht haben wollen, alles, was kommt, kommen lassen. Dann passiert ja auch das, was dann immer gesagt wird, was mich ja immer geärgert hat, weil ich das nie konnte. Lass doch die Gedanken kommen, lass sie wieder gehen. So, ist doch ganz einfach. Ich war ein schwerer Fall, das hat nicht geklappt. Ja, so. Wenn du aber diesen Zustand, den ich gerade beschrieben habe, mit dem Gewahrsein und dem alles zulassen tatsächlich erreicht hast, dann passiert das von alleine. Dann passiert es von alleine. Dann, wenn dein Gewahrsein wirklich da ist, dann haftest du nicht mehr. Da ist da kein Haften an den Gedanken oder so. Da ist ja nichts, was dich dann so reinzieht. Ja? Im Grunde heißt das dann auch, du bist eigentlich nicht mehr interessiert an dir selber. Es ist nicht mehr spannend, irgendwelchen Gedanken, irgendwelchen Ideen nachgehen zu wollen. Nee. Nicht mehr kämpfen. Ich behaupte, das schafft man in 5 Jahren Zen. So wie wir Zen lehren und praktizieren, eher nicht. Gelegentlich mal, aber nicht als Grundhaltung. Also ist für mich die Frage, sollen wir nicht doch irgendwie uns Gedanken machen, unsere Praxis zu verändern, also zu berücksichtigen, dass Menschen hierher kommen, ich damals wie ihr, denke ich, die, ich sag mal, mehr oder minder auch bestimmte konkrete Defizite, die man an sich selber diagnostiziert hat, was einem nicht passt, loswerden wollen. Und die gar nicht die Perspektive dieses große Befreiung, Erleuchtung oder sowas haben. Egal, ob man sich das zutraut oder nicht, sondern die einfach sagen, das ist für mich viel zu weit weg, das ist viel zu schwierig, verstehe ich sowieso nicht, was damit gemeint ist. Nein! Ich will meine Verletzungen, die ich aus der Vergangenheit noch mit mir rumschleppe, irgendwie loswerden, dass sie mich nicht mehr so belasten. Ich will die geistige Unruhe und die scheiß Gefühle, die ich oft habe und das Deprimiertsein, das ich manchmal habe, will ich loswerden. Ich will Kontakt zu Menschen haben, also mehr Fähigkeit haben, wirklich in Kontakt mit Menschen zu treten und auch Gefühle dabei zu spüren, nicht immer in dieser Distanz zu leben. Oder ich will Abhängigkeiten, egal jetzt von Alkohol, Drogen, Sex, von Konsum oder sonst was, will ich irgendwie auflösen. Jeder hat irgendwo so ein Set, glaube ich, von Sachen, die ihm zumindest klar werden, wenn man hier eine relativ kurze Zeit lang gesessen hat. Nicht? Wie ich angefangen habe zu sitzen, erinnere ich mich heute noch, war ich ja deswegen so fasziniert auch vom Zen und habe dann auch weitergemacht. Ich habe die ersten 3 Jahre alleine ohne Lehrer gesessen, aber jeden Tag, weil ich nach relativer kurzen Zeit hatte ich so eine Übersicht darüber gehabt, was treibt mich eigentlich den ganzen Tag um. Und habe eine für mich zumindest befriedigende, ziemlich gute Sortierung hingekriegt, dass ich gemerkt habe, also wenn ich an dies, ich habe jetzt keine Beispiele mehr überlegt oder weiß ich nicht mehr, an dieses oder jenes denke oder so, ach, eigentlich, das ist nicht wichtig, das kann ich weglassen. Ja. Und dann hatte ich irgendwann mal so 5, 6 kleine Kartons vor mir stehen, Kästen. wo ich gesagt habe, das sind Sachen, die kommen immer wieder, die lassen mir keine Ruhe, ja, die kommen immer wieder, mit denen muss ich mich beschäftigen. Aber ganz viel Schrott, was sonst so im Alltagsbewusstsein immer stattfindet, konnte ich dann mir immer relativ leicht auch im Alltag, wenn es dann wieder hochkommt, immer, ach komm, das ist nicht wichtig, eigentlich ist das abgeschlossen, das ist nur noch eine Routine, die in meinen Neuronenschaltungen da oben irgendwie abläuft und noch nicht weg ist, aber eigentlich steckt nichts mehr dahinter, eigentlich ist es erledigt, eigentlich ist es gar kein Karma mehr. Aber so einige Klötze hatte ich dann doch, ne? Und diese Klarheit. Und die konnte ich dann auch nach einer gewissen Zeit, konnte ich die benennen. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ich konnte sie benennen dann. Ich konnte sagen, das ist das, ja, das ist das, das ist das, das ist das. Also ich weiß nicht, damals war ich, hatte ich nicht mit meiner jetzigen, war ich mit der Mutter meiner Kinder verheiratet. Damals war ich unglaublich verletzlich und konnte das genau benennen. Was sind die Auslöser, ja, dass ich in die Kiste gesprungen bin und eine Woche drin geblieben bin, ne? So beleidigt oder irgendwie sowas oder verärgert oder irgendwie so. Also das war nicht leicht mit mir, ja, überhaupt nicht. Wo ist mein Faden? Also das kriegen wir schon, das kann jeder für sich, glaube ich, einigermaßen nach einer gewissen Zeit, vielleicht auch mit Hilfe, dafür sitze ich ja zum Beispiel da unten, klar kriegen, was ist das eigentlich, was mich immer wieder umtreibt und Leiden macht, unglücklich macht, was sind so die wichtigsten Aspekte. Und das Spannende, finde ich, ist, wir haben Repertoire, Methoden, wie wir dann mit ganz bestimmten, ich nenne es mal Defiziten, was wir selber als Defizit an uns empfinden, mit ganz bestimmten Defiziten umgehen können. Wir haben welche im Zen, es gibt welche aus dem Vipassana, ein ganz tiefgehendes Schiff an Konzepten haben die Tibeter, die verschiedenen tibetischen Traditionen, ja, die ja viel psychologischer ausgerichtet sind als wir. Man kann Anleihen machen an der neurolinguistischen Programmierung oder an NLP oder an der Gestalttherapie, die alle auch eigentlich in unsere Denkweise und in die Methoden, die wir hier haben, eigentlich hineinpassen könnten, um tatsächlich uns mit zum Beispiel Verletzungen aus der Vergangenheit oder um dieses Problem so zu sehr um sich bekümmert zu sein, also einen starken Ich-Bezug zu haben oder auch eine Ich-Schwäche zu haben, wenig Selbstbewusstsein oder auch Körperbewusstsein. Wir hier beim Sitzen, wir klammern den Körper ja weitgehend aus eigentlich. Wir erfahren ihn, wenn, dann hier nur beim Sitzen oder beim Gehen eigentlich oder beim Tee trinken. Ansonsten eigentlich nicht. Das stärkt schon das Körperbewusstsein, aber es gibt viel raffiniertere und viel, viel bessere Methoden aus dem Vipassana zum Beispiel. Und was zu was passen könnte, zu welchen Problematiken, das versuche ich euch morgen zu erzählen. Zumindest was mir davon einfällt. Ich bin ja kein Psychologe, da habe ich eigentlich einen Spezialisten hier sitzen. Vielleicht sollte ich dich vorher erstmal fragen, ob das stimmt. Okay, danke.